Baulandperlen, dein Podcast mit Themen und Menschen aus dem Neckar-Odenwald-Kreis. Von und mit Thorsten Blum.
Hallo zu einer neuen Ausgabe der Baulandperlen. Heute nicht aus dem Podcast-Keller, heute über den Dächern von Mosbach sozusagen. Ich bin nämlich zu Gast in der Johannesdiakonie, in der Hauptverwaltung der Johannesdiakonie mit dem Blick, wie gesagt, über Mosbach aus dem Vorstandsbesprechungsraum. Und ich bin zu Gast und heute zu Gast in der Folge ist der Vorstandsvorsitzende der Johannesdiakonie, Martin Adel. Herr Adel, guten Morgen, schön, dass ich da sein darf.
Ja, begrüße Sie auch. Tag, Herr Blum.
So, Vorstandsvorsitzende sozusagen, modern wird man sagen, der CEO. Ja, ich habe es mal nachgegoogelt, genau. Tatsächlich, passt, CEO. Ja. Man darf eins nicht vergessen, ihr seid zwei Vorstände, nämlich einmal Sie und einmal der Herr Huber. Hätte ich auch gerne dabei gehabt, aber zeitmäßig euch zwei zusammenzubringen, ist, glaube ich, der Papsttreffer funktioniert vielleicht, Eva, ich weiß nicht. Egal, was ist Ihre Aufgabe, was ist die Aufgabe vom Herrn Huber als Vorstand?
Ja, das ist eigentlich relativ einfach. Wir sind nämlich beide, wenn man es jetzt formal nimmt, allein vertretungsberechtigte Vorstände. Mein Unterschied ist, oder der Unterschied deshalb, warum bin ich Vorstandsvorsitzender, hat vorrangig damit zu tun, ich leite die Vorstandssitzung. Das bedeutet, ich muss die Tagesordnung aufstellen. Aber ansonsten sind wir gleichberechtigt in der Unternehmenssteuerung und wir haben uns aufgeteilt dann mit dem Bereich, dann, wir nennen es dann primärverantwortlich oder primärer Ansprechpartner, weil jeder kann nicht alles gleichzeitig machen und dann gibt es da eben auf unter Umständen dann nachher Abstimmungsschwierigkeiten. Aber wir haben wöchentlich eine Vorstandssitzung, wo wir wirklich das gesamte Unternehmen durchgehen und uns abstimmen und das machen. Insoweit haben wir eine Doppelspitze.
Okay, und Ihren Part ist mehr der kaufmännische Part, wenn ich das so richtig gelesen habe auf der Homepage, und die vom Herrn Huber ist mehr so der pädagogische Part.
Genau, das steht da noch so drauf dann. Ich bin es auch von der, Berufsseite her so geprägt dann. Der Herr Huber ist wirklich auch von der pädagogischen Seite her, aber er ist zum Beispiel auch Betriebswirt. Und ich selber arbeite im Grunde seit vielen Jahrzehnten im Bereich der Behindertenhilfe, Eingliederungshilfe, Altenhilfe, sodass ich da sicherlich keine Ausbildung habe, an vielen Themen mitsprechen kann. Sonst geht es nicht. Also das rein Kaufmännische nur im Auge zu haben und die andere Seite nur das rein Pädagogische, so können wir kein Unternehmen
steuern. Ja, das glaube ich ja absolut. Absolut. Man muss doch das große Ganze, wenn man vor allem sich mal ein bisschen neu arbeitet, wenn man sieht, was ihr alles habt. Das ist ja die, wie hat man früher gesagt, die O-Stalter. Es sind ja nicht mehr nur die O-Stalter. Es ist ja so viel. Deswegen die Frage, was ist eigentlich die Johannesdiakonie gegründet? Also irgendwann einmal die Anfänge waren 1880, habe ich gelesen, als Anstalt für schwachsinnige Kinder. Zum Glück hat sich das ein bisschen im Zeitgeist geändert. Es wurde dann noch abgeändert, aber es wurde nicht viel besser. Es ging immer noch um gestörte Menschen oder geistig verwirrte Menschen. Und ich glaube, mit Johannesdiakonie und dass man heute von Menschen mit Handicap oder so rede, ist natürlich schon was deutlich anderes wie 1880, als man von schwachsinnigen Kindern geredet hat. Anfange mit 30 Kindern, habe ich gelesen, und heute sind wir bei wie viel Leute betreut die Johannesdiakonie? Das habe ich nirgends gefunden. Also nicht nur Bewohner, es geht ja, wir kommen jetzt im Laufe des Gesprächs drauf, dass es noch viel, viel mehr gibt wie nur Bewohner. Ja. Aber wie viele Leute, kann man das fassen? Gibt es da Zahlen? Wie viele Leute werden von der Johannesdiakonie betreut? Wir haben BBW, die kommen als Schüler oder als Auszubildende. Also wir haben ganz viele verschiedene. Also müssen ja zigtausende sein.
Jetzt nicht ganz so.
Nicht ganz
aber,
so.
Sind sicherlich über 3000 Menschen, aber auf ganz verschiedenen Themen. Und wenn man jetzt zum Beispiel den Gesundheitsbereich nimmt, wie rechnen Sie das dann? Wir haben eine Klinik, da auch für Kinder mit psychischen Belastungsstörungen, dann die eine ambulante Klinik ist, die hat 12 Plätze, aber tatsächlich sind es natürlich weit über 200 in dem Fall Klientinnen und Klienten, die da bei uns sind, während jetzt im Bereich der Eingliederungshilfe, man nennt es auch noch Behindertenhilfe an verschiedenen Stellen, da können wir sagen, wir haben ungefähr 1750 Plätze, die auch eigentlich alle belegt
bewohnt
sind.
Dann, ja.
Da sind dann die Menschen eben auch, bis auf die Kurzzeitangebote, dauerhaft da. Das ist ein Teil in der Eingliederungshilfe. Berufsbildungswerk haben Sie gesagt, genannt. Da sind es so, dass die Ausbildung in der Regel 3 Jahre geht. Aber gibt es noch ein Berufsbildungsform, BVB, also Berufsvorbereitungsjahr. Aber das sind, da haben wir auch eine deutliche Fluktuation. Wir haben noch klassisches Seniorenpflegenheim. Wir nennen es immer SGB-11-Bereich dann, also das, was wir als Altenpflegeheim kennen. Da haben wir jetzt einen Neubau fertiggestellt.
Ja, da sprechen wir drüber.
Ja, und so gibt es verschiedene Bereiche. Die Schulen darf ich nicht vergessen.
Kindergärten.
Kindergärten haben wir da, naja, Schulkindergärten dann, genau, ja.
Das heißt, die Johannesdiakonie sind immer die Ostalter, wo nur für Behinderte da ist, sondern es ist ganz, ganz vielfältig, was die Johannesdiakonie macht,
genau.
Anbietet und macht.
Also wir sind kein Konzern dahingehend, dass wir nicht lauter Einzelgesellschaften haben und dann darauf mehr oder weniger hier die Holding bilden, sondern das sind hier innerhalb der Körperschaft, das ist eine Körperschaft des öffentlichen Rechts von der Rechtsform her, ein bisschen wie ein Verein vergleichbar. Und haben dann eben verschiedenste Tätigkeitsfelder, die sich entwickelt haben. Und die sich eben, Sie haben eben unsere Historie genannt, sich auch laufend weiterentwickeln. Ein großes Schlagwort, mit dem wir unterwegs sind in unserer Strategie, heißt auch die Sozialraumorientierung. Zu sagen, wenn wir an einem Sozialraum sind, nennen wir jetzt mal Adelsheim, dann ist es nicht nur so, dass wir dort mit einem, in Anführungszeichen, Wohnheim dort sind, sondern wir uns so verstehen, dass wir dort Teil des Sozialraums werden, Teil der Stadt, Teil der Gemeinde und eben dort auch, wenn Bedarfe und Möglichkeiten da sind, dort tätig werden und es auch unterstützen. Von der Seite her wird der Katalog relativ größer. Das aber auch damit zu tun hat, ich springe mal schon ein bisschen rein in das Stichwort Inklusion, dass wir eben auch diese Grenzen aufbrechen wollen. Man kommt da nicht mehr in, jetzt sage ich es in Anführungszeichen, die Anstalt, muss man auch noch die Schranke aufmachen und hinter die Schranke gehen, sondern man geht, ja, deshalb spreche ich auch immer wieder nicht nur von Menschen mit Behinderung oder mit Teilhabeeinschränkungen oder sonst was, sondern es sind Bürgerinnen und Bürger. Sie besuchen einen Bürger, der halt ein Handicap hat, der eine Assistenz braucht. Und wenn man sich das überlegt, dann gibt es schon automatisch den Weg der Offenheit auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite, dass man dann in dem Sozialraum sich engagiert, um zu schauen, was können wir da noch tun für eine inklusive Gesellschaft. Das ist so unser großes Votum. Sie stehen hier, oder ja, sitzen hier direkt neben dem Schild.
Stark für Menschen.
Stark, ja, für Menschen.
Ich habe das ja selber das auch verinnerlicht, genau. Also ich finde es eine total schöne Sache. Ich kann mich erinnern, als Kind, als Jugendlicher, da waren Mosbach, ja, Mosbach links, wenn du spinnst, kommst du nach Mosbach, in der Ostalde, war so geflügeltes Wort. Und das war wirklich so ein bisschen, ja, so ein abgetrenntes Ding. Man hat nicht gewusst, was passiert da drin und so als normaler Bürger. Später natürlich, als meine Frau hier gearbeitet hat, habe ich einen anderen Einblick gekriegt. Aber ich finde das eine ganz super tolle Sache. Ich erlebe das ja in Adelsheim. Mit diesen kleineren Häusern in verschiedenen Orten gibt es ja ganz vielen. Ich kenne jetzt persönlich noch Waldürnbuchen. Aber ich habe auf der Homepage gelesen, dass es dort wirklich ganz, ganz viele Häuser gibt. Und ich muss sagen, ich erlebe es in Adelsheim, wie die bei Festen dabei sein können, wie die selbstständig einkaufen gehen können. Wenn wir jetzt hier von hier zum Einkaufen laufen, ist schon bis zum Lidl ist schon eine Ecke. Ja, bei uns in Adelsheim ist das Mitte in der Stadt. Wenn die Cola trinken gehen wollen, gehen sie über die Straße, dann sind sie an der nächsten Kneipe und dann können sie Cola trinken gehen oder sowas. Sitzen dann am Tisch draußen mit den Adelsheimern. Das ist Inklusion für mich. Wenn ich vorbeifahre und sehe das so, denke ich mir, jawohl, da ist alles richtig gemacht worden. Und das ist total schön zu sehen. Und den Weg, den muss man, denke ich, auf jeden Fall weitergehen.
Genau, das ist ein wichtiger Weg, den wir seit 2009 beschreiten dann mit den regionalen Angeboten, die wir machen. Grund oder Auslöser war die Verabschiedung und die Übernahme der UN-Behindertenrechtskonvention von der Bundesrepublik Deutschland in damit deutsches Recht werdend. Und damit war auch diese Verpflichtung mit dabei. Ich möchte bloß auch dahin einen Hinweis geben. Wir sind nicht, man darf das nicht nur zu verkürzt ansehen. Es gibt auch viele Menschen, die Teilhabeeinschränkungen haben, die immer noch auf so speziellere Standorte angeboten sind. Wir müssen mit dem Begriff Teilhabe und Inklusion immer auch den Blick des Menschen, über den wir sprechen, im Auge haben und sagen, wie weit geht das? Wie weit kann er dann wirklich selber an der Gesellschaft teilhaben? Und das kann jetzt, nehmen wir das Beispiel eines sehr stark pflegebedürftigen Menschen sein, der sich selber bestimmen kann, wenn ich aufstehe und wenn ich in den Wohnbereich gehe. Das kann schon eine Freiheit sein. Und für das, was Sie jetzt in Adelsheim schildern, sind es überwiegend junge Erwachsene, die Schule und Ausbildung hinter sich haben, die zur Arbeit gehen, immer noch teilweise in die Werkstatt, aber auch an Außenarbeitsplätzen, also bei anderen Firmen sind, und die hier einfach einen Lebensmittelpunkt gefunden haben und, ich sage es jetzt mal so, ergänzend noch Assistenz brauchen und ansonsten Teil der Stadt Adelsheim jetzt sind, Teil von anderen. Wir sind an 35 Standorten und da ist es so von Ladenburg, Brühl, Mannheim. Ich könnte jetzt noch viel mehr aufzählen.
Es ist aber so, für mich persönlich ist Inklusion nicht bloß das Rausgehen von Seiten jetzt der Wohneinheit bei uns in Adelsheim zum Beispiel, sondern wir gehen ja auch rein. Also wir haben Faschingsfeier gemacht und da waren auch die dabei, die normalerweise nicht aus oder wenig aus dem Haus rauskommen, weil sie eben gehmäßig, also laufmäßig eingeschränkt sind, weil sie im Rollstuhl sitzen oder weil wo nicht so viel rauskommen. Auch die waren dann dabei in der Tagesstätte im Keller unten und im hinteren Bereich. Und wir sind da mit dem Fasnachtsverein angerückt, mit zwei Tanzgruppen, mit über 50 Tänzerinnen und Tänzer praktisch, mit Hexegäse, Trachte, Elferrad und haben praktisch die Fasnacht ins Haus auch gebracht für die Leute. Und ich fand das einfach eine ganz, ganz tolle Sache. Kinderferienprogramm haben wir gemacht, wo auch dann Kinder, es waren jetzt 15, 16 Kinder, die da waren, waren aber auch Eltern dabei, die wollten das mal sehen, die wollten auch mal. Und wir haben dann, habe ich ein schönes Beispiel, ein Bewohner, der ist am Anfang auf jeden, der gekommen ist, zu und hat auf den Boden so gestampft und hat gemacht. Und alle hatten Angst vor dem. Und nach diesen 2 Stunden Kinderdisco, inklusive Kinderdisco, haben die mit dem Arm in Arm getanzt. Und das war einfach total schön anzusehen, diese Transformation, sage ich jetzt mal, von der Angst zum Vertrauen. Innerhalb von 2 Stunden, bei Kindern geht es natürlich deutlich schneller. Aber auch das ist für mich Inklusion. Nicht nur, dass man die Leute rausbringt, integriert in... Bei uns sind im Jungelferrat, bei der Trachte, im Sportverein, beim DLRG sind, aber mit manchen geht es halt nicht, aber für die muss man halt dann auch das Ort ins Wohnhaus bringen. So ist unsere Intention. Und dann ist die Inklusion auch, dann ist auch Inklusion geschehen.
Das ist eine extrem wichtige Ergänzung, die Sie gesagt haben. Genau. Ein anderer Mitarbeiter hat mal gesagt, wann ist Inklusion gelungen? Dann, wenn das Gespräch über den Gartenzaun zur Selbstverständlichkeit wird. Und da bedeutet es auch, dass wir als Gastgeber dann Gäste haben und dann auch feiern können. Und da natürlich, wo kann das am besten funktionieren? Im laufenden und spielerischen Austausch an den Unternehmungen und das. Warum können wir das machen, so etwas? Sie sind da ein Vertreter von.
Ja gut,
Sie nämlich das ergänzen durch Ihr Ehrenamt.
Ja, so müssen
Sie machen das nicht.
Da so. Müssen wir vielleicht ein bisschen einmal Werbung machen für alle, die ja da draußen an der Hörgeräte sitzt. Wenn ihr noch ein bisschen Zeit übrig habt, engagiert euch, wenn es bei euch im Ort vor allem tatsächlich sowas gibt oder auch hier in Mosbach. Es gibt immer Möglichkeiten, im Ehrenamt mitzuarbeiten. Dann ist man, das heißt so schön, ehrenamtlicher Mitarbeiter. Also man ist Teil der großen Familie. Wie viel übrigens? Ich habe gefunden, 3000 Mitarbeiter hat die Johannes Diakonie im Internet.
Genau,
passt das noch? Oder sind schon mehr?
Es sind ein bisschen mehr inzwischen. Wobei wir unterscheiden müssen, dann sind das immer volle Arbeitsplätze.
Ach
das
so.
Sind ein bisschen weniger. Wir haben auch sehr viele Teilzeitkräfte. Mhm. Und da haben wir jetzt eine Zahl von 3200.
Okay. Und zusätzlich noch die
zusätzlich die
Ehrenamtlichen. Und das ist ein ganz toller Job. Kann ich nur Werbung dafür machen? Bei uns in Adelsheim, wir sind mittlerweile, wir haben einen großen Pool, sehr, sehr, sehr viele tolle Menschen, die sich engagieren. Jeder, bei dem, was er kann, ob es jetzt singen und vorlesen ist oder handwerkliche Tätigkeit. Es gibt immer was zum Helfen, wenn irgendein Bewohner einen Schrank aufbauen muss oder sowas, dann kann man das als Ehrenamtlicher gern machen. Oder wir hatten jetzt ein Fest dort für Bewohner und für Mitarbeiter. Und auch da waren die Ehrenamtlichen ganz arg tätig und sind am Grill gestanden und haben mit aufgebaut. Und das war wunderbar anzuschauen. Und das kann ich nur jedem empfehlen, weil was bringt, ich habe es mal runter, das wollte ich eigentlich, mir habe jetzt gerade die Rolle umgedreht, fällt mir doch gerade auf, weil eigentlich wollte ich ja das, Sie froh, Herr Adel, aber
Sie sind Ehrenamtlicher. Ich kann es nur sagen, was sein wird. Sie können sagen, ob es so ist. Bei Ihrer Aufzählung 1 fand ich sehr beeindruckend, nämlich diese Begleitung zum Schwimmen ins Wasser vom DLRG, glaube war ich, ich das gelesen habe. Weil das ist ja dann ein unheimliches auch Vertrauen aufbauen, jemanden dort die Angst vorm Wasser zu nehmen und zu helfen. Das fand ich genial, als ich das gelesen
habe. Und noch besser ist, dass zwei davon Seepferdle gemacht haben.
Das ist wirklich Wahnsinn.
Ich habe mir jetzt mal was, warum sollte man sich ehrenamtlich bei der Johannes Diakonie betätigen? Habe ich mal runterkopiert aus der Homepage. Die Erweiterung ihrer sozialen, persönlichen Kompetenzen. Das finde ich zum Beispiel, auch wenn ich jetzt wieder an meine Vergangenheit denke, meine erste Berührung so mit Bewohnern von hier, als ich meine damals noch Freundin, meine Frau, hier abgeholt habe nach der Arbeit. Und dann kam eine Frau auf mich zu, körperlich eingeschränkt, die Hände mit Spastiken. Und die hat mich erstmal in den Arm genommen. Wer bist denn du? Was machst du da? Und so. Und das war für mich halt total befremdlich. Ich wusste jetzt gar nicht, wie soll ich damit umgehen. Das hat sich über die Jahre gelegt, aber jetzt ganz arg, ganz schnell und ganz viel mehr noch gelegt. Seit der Arbeit, seit dem Helfe oder seit dem Kontakt, eigentlich ist es der Kontakt, weil Helfe, ja, ich fahre sie rum und so, aber der Kontakt einfach im Wohnhaus hat mir schon nochmal gewisse Sozialkompetenz auf jeden Fall gegeben. Also das finde ich, ich kann nur Werbung machen fürs Ehrenamt. Das ist eine tolle Sache. Wir waren hier am Ehrenamtscafé letzte Woche, gab es lecker Kaffee und Kuchen im Fidelio hier in Mosbach. Kann man auch übrigens mal für alle, die das nicht wissen, da kann man wunderbar Kaffee trinken. Das ist nicht nur für Mitbewohner oder Mitarbeiter, sondern da kann jeder kommen, kann am Wochenende richtig lecker Kuchen essen. Das war das erste Mal, dass ich Kuchen gegessen habe da. War richtig lecker. Und da habe ich zum Beispiel erfahren, dass es Fort- und Weiterbildungen gibt, dass da was gemacht wird. Finde ich total gut, dass man sich da im privaten Bereich auch durchaus nochmal fortbilden kann. Und ja, es ist halt, man gehört zur großen Familie, auch wenn große Mitarbeiterfeste sind, auch dann ist mal eingeladen oder es gibt eine Weihnachtsfeier und so weiter. Also es wird dann auch was für die Leute getan. Aber wie gesagt, ich denke, der Hauptteil ist diese Erweiterung ihrer sozialen und persönlichen Kompetenzen. Man lernt, die Welt mit anderen Augen zu sehen. Zumindest die Welt von behinderten Menschen oder Menschen mit Handicap. Und das finde ich eigentlich ganz, ganz tolle Sache. Und wer Lust hat, meldet euch einfach ruft den Mosbach an, fragt nach der Frau Bauer, die ist immer, und die sagt euch dann schon, wo ihr hin könnt. Oder ganz witzig, es gibt so viele Menschen im Neckar-Odenwald-Kreis, die in der JD schaffen. Ich habe am Montag einen Podcast aufgenommen mit den Sagensammlern, mit der Miriam Seisler. Der kommt dann nächste Woche, in zwei Wochen kommt er raus und dann sagt sie, sie schafft einen JD. Sag ich, okay, irgendwo eine Schule. Und es gibt so viele Menschen, wo ich habe ein Ding gemacht mit dem Stefan Schulz, der Puppenspieler von Eichersterhausen. Genau. Ja. Und auch der schafft im Schwarzacher Hof bei der JD. Und so gibt es ganz viele, wenn man so geht einfach, wenn jemand kennt, an den ran und sagt, ey, was kann man da machen? Kannst du mir da Kontakt herstellen? Die Frau Bauer macht es und dann kann man sich da ehrenamtlich betätigen. Boom, wir sind schon ganz schön in der Zeit voran. Wir müssen weitermachen, ich darf jetzt so viel Werbung machen.
Da können Sie genügend Werbung machen, das ist das Wichtigste da dabei.
Nee, und das ist wie bei Kindern, man kriegt da was zurück. Wenn man die eine unserer Ehrenamtlichen, Katrin, die haben am Weihnachten, also ihre Tochter lernt in der Johannesdiakonie, also in Alitze im Heim als Heilerziehungspflegerin und die hat Dienst gehabt an Heiligabend. Mhm. Aber bei denen ist es, du hast es erzählt am Samstag, bei denen ist es ist schon immer so, dass sie Heiligabend zusammen sind. Und früher, als sie noch im Hotel gearbeitet hat, musste immer die Tochter mit am Heiligabend, wenn sie gearbeitet hat. Und jetzt hat die Tochter gesagt, ich muss arbeiten. Und hat gesagt, okay, dann Hauptsache wir sind zusammen, lass uns doch was da unten machen. Und dann habe ich sie Kartoffelsalat und Würstchen gemacht und habe praktisch mit allen Bewohnern zusammen Heiligabend, haben wir Kirche gemacht, inklusive Gottesdienst haben wir gemacht. Und dann haben wir die Leute, die in der Kirche waren, dann zurückgebracht. Dann saßen die schon alle im Keller und gewartet, dass die anderen kommen, dass sie anfangen können. Und die hat es am Samstag so schön beschrieben, hat sie gesagt, das Auge, das Leuchten in der Auge, das war so schön, man kann es gar nicht beschreiben, es war einfach total schön. Und nächstes Jahr, egal ob die Maria, dieses Jahr, also nächste Weihnachten, egal ob die Maria arbeitet oder nicht, ist egal, wir machen das wieder. Das war so schön, das Leuchten und die Dankbarkeit und das ist was ich auch nur so wiedergeben kann. Und deswegen, wir haben ganz viele tolle Leute im Ehrenamt in Adelsheim, das muss man ganz klar sagen. Und ich hoffe, dass es in den anderen Standorten vielleicht den einen oder anderen gibt, der jetzt dazu kommt. Wäre schön, fände ich gut. Weiter geht's. Sonst habe ich die ganze Zeit gelabert, aber es ist ja eigentlich, der Adel ist ja eigentlich dran. Genau.
Sie interessiert ja die Johannesdiakonie. Und die Johannesdiakonie ist nicht der Herr Adel, auch nicht der Herr Huber, sondern die Johannesdiakonie sind die Menschen.
Das ist richtig.
Und wenn Sie dann selber über Ihre Erfahrungen berichten, berichten Sie von der Johannesdiakonie. Mhm. Und das ist der Unterschied vielleicht, als wenn ich jetzt Autoschrauber, mögen Sie mir entschuldigen, an einem Fließband sitze und einen Motor zusammenschraube. Die Schraube geht, muss ich immer nach rechts drehen, wenn ich es zumache und wenn ich es aufmache, nach links drehen. Das ist was anderes hier.
Mhm, das ist
der Unterschied und wir können nur Menschen mit Menschen zusammenbringen.
Ich sage das auch immer, wenn jetzt aktuell wieder den einen von den Bewohnern zum Sportverein, zum Fußball gebracht und wenn dann die mich vorher fragen, ja, was kann er, sag ich, du, das ist ja jedes Mal so ein Überraschungsei. Wenn du aufmachst und guckst mal, was rauskommt. Ich kann das nicht sagen. Er macht das gerne, hat mit den Kindern schon gespielt und alles. Aber ob er sich jetzt irgendwo in eine Mannschaft eingliedern kann, also nur zum Spaßspiel, also die Freizeitmannschaft, ob das jetzt geht, ob er mit Erwachsenen, das müsst ihr sehen, das muss man ausprobieren. Wir haben im Juni letzten Jahres, Mai sind die eingezogen, im Juni letzten Jahres haben wir gehen ins Schwimmbad mit den Kindern, soll man mal fragen, ob man jemand mitnehmen soll, ob jemand mit ins Schwimmbad. Ah ja, da waren zwei dabei. Die Ehe hat sich ins Wasser nur maximal bis Bauchnabelhöhe getraut. Und der andere war zu kalt. Ja, die können schwimmen, hat's Käse. Die sind schon, die können ins Wasser gehen, das ist kein Problem. Mhm. Nee, es war nicht kein Problem, sondern wir haben dann tatsächlich die Ehe, der war zu kalt und die andere, da musste ich halt immer dabei sein, weil sie immer Angst gehabt hat. Mhm. Die konnte ins Tiefere gehen. Wenn ich dabei war, war das kein Problem. Aber es war Angst. Und so ist es immer jedes Mal irgendwie, wenn man sie neu irgendwo was sich auftut, dann muss man erstmal gucken. Ist das überhaupt das Richtige? Und geht das überhaupt? Also ganz interessant. Also wie gesagt, die Sozialkompetenzen und die persönlichen Kompetenzen werden da echt erweitert. Das ist definitiv der Fall. Das kann man ganz dick auf der Homepage mal machen. Aber weiter in der Zeit. Es gab, wir haben vorhin über die Geschichte gesprochen. Es gab in der Zeit viele Veränderungen und eine war sehr einschneidende, nämlich die NS-Zeit. Die Euthanasie ist vielleicht dem einen oder anderen hier ein Begriff. Das heißt, es wurden behinderte Menschen als lebensunwertes Leben, lebensunwerte Menschen bezeichnet, die dann auch dementsprechend von Ärzten missbraucht wurde für irgendwelche Experimente oder halt einfach nur umgebracht. Und auch die Johannesdiakonie hat es damals getroffen. Ich habe gelesen, 263 Opfer. Also 263 Bewohner oder Klienten der Johannesdiakonie wurden damals abtransportiert nach Grafenhausen.
Grafeneck.
Ach, nach Grafeneck, genau. Und dort dann praktisch umgebracht, vergast. Und ihr habt einen Weg gefunden, dem Ganze auch irgendwo einen wunderschönen Rahmen zu geben. Und das ist jetzt was, das dürfe Sie wieder erzählen, dass ich mal wieder ruhig bin. Es gibt den Maria-Zeitler-Platz hier unten und von dem ausgehend den Maria-Zeitler-Pfad. Maria-Zeitler ist eine der Opfer dieser Zeit.
Die Maria-Zeitler ist nach unseren Unterlagen die einzige Bewohnerin aus Mosbach stammend, hier in der Johannesdiakonie, damals noch Johannes.
Weißanstalter wahrscheinlich.
Ja, gewesen. Und deshalb haben wir den Namen da genannt. Deren Leben ist sehr gut dokumentiert. Und da gibt es auch ein ganz nettes Foto dann von ihr, wo man dann auch feststellen kann, und diese Vorurteile, die man immer wieder auch bringt, lebensunwertes Leben, das dort viel als Argument verwandt wurde, das sogenannte erbkranke Mensch, die allermeisten Menschen, die wir auch mit Teilhabeeinschränkungen nennen oder mit geistiger Behinderung und auch so bei der Maria Zeitler war das so, sie war nicht von Geburt an behindert, sondern sie hat eine Hirnhautentzündung bekommen und war dadurch dann eingeschränkt. Und das sind, glaube ich, wichtige Erkenntnisse, auf die man immer wieder sagen muss, die Menschen, die wir mit Behinderung bezeichnen, es gibt sicher auch von Geburt aus, aber es gibt so viele andere Ereignisse, Möglichkeiten, Erkrankungen und so etwas, dass zum einen jeden erwischen kann und man vor allem klar sein muss, dieses Thema der Diskussion über Erbkrankheit oder so etwas ist zutiefst menschenunwürdig. Ja, deshalb, die Johannesdiakonie hat zu dem Zeitpunkt in der sogenannten T4-Aktion, T4, das ist in Berlin beschlossen worden, dann eben Menschen mit Behinderung, mit geistiger Behinderung, um das Erbgut zu schützen, da kommt dann diese Perversion raus, Menschen dann eben zu separieren und bürokratisch perfekt, wie es eben so der NS-Staat auch war, dann umzubringen. Und wir haben zu dem Zeitpunkt innerhalb von 2 Wochenenden, als die Busse kamen, diese sogenannten grauen Busse, über die Hälfte der damals in der Johannesdiakonie noch lebenden Bewohnerinnen und Bewohner wurden abtransportiert und der überwiegende Teil am gleichen Tag in Grafeneck vergast. Grafeneck war die erste Vergasungsanstalt von den Nazis in Betrieb genommen. Man kann sagen, und sicherlich nichts Falsches, das war die Blaupause, die Vorlage für das, was dann nachher in Auschwitz und anderen Konzentrationslagern zu dieser, ja, gibt einen Begriff, der spricht von der industriellen Tötungsmaschine, genau die Vorlage dann war, wo die Erfahrungen gesammelt wurden. Ein ganz, ganz übles Kapitel. Und darauf wollen wir eben darauf hinweisen. Und wir haben den Maria-Zeitler-Platz dann noch in der Zeit der Pandemie hier erstellt und eröffnet. Da war Cornelius Bundschuh, damals der Landesbischof, dabei, aber auch Angehörige von der Familie der Maria Zeitler, die das dann auch mit teilgenommen haben an der Eröffnung. Und dann gibt es noch einen Maria Zeitler Pfad, in dem wir hier auf unserem Gelände an verschiedenen Stationen über den Weg der Euthanasie, eigentlich ein wirklich ganz, ganz schlimmer Begriff, ein verfälschender Begriff, das war nichts anderes wie Ermordung. Ja, da wurde nichts euthanasiert, da wurde ermordet. Über die Wege bis zur heutigen Zeit eben darstellen an verschiedenen Stationen, auch den Bezug zu Grafeneck, wo man das auch darstellt, was dort passiert ist, um da Sensibilität zu wecken. Und das Besondere in Anführungszeichen ist, glaube ich, dass wir so zu Tandems haben, die dadurch führen, jetzt, wenn man Termine vereinbart hat. Und es besteht darin, dass in dem Tandem immer ein Mensch mit Behinderung durchführt und dann eben begleitet wird von einem anderen Mitarbeitenden oder Freiwilligen dann, die dort diese Stationen machen. Wir haben die Landtagspräsidentin letztes Jahr bei uns gehabt, die dadurch mit durchgegangen ist und dann sehr beeindruckt war. Und das Spannende ist dann auch wirklich die Gespräche, die sich daraus ergeben, bis hin, wir leben in einer sehr kritischen Zeit im Moment, wo jetzt sogar die ersten Berechnungen wiederkommen. Was kostet uns eigentlich ein Mensch mit Behinderung im Verhältnis zu anderen Menschen? Eine zutiefst unmenschliche Sichtweise. Aber ich möchte nicht sagen, ist konsensfähig, aber wird hier wieder kommuniziert, ohne dass ein entsprechender Aufschrei stattfindet, um zu sagen, nicht mit uns. Das musste noch jetzt dazu gesagt werden,
ja, absolut,
weil
absolut.
Wir doch da sehr merken, dass wir an dem Thema auch uns nicht zurückhalten dürfen.
Ja, und müsste eigentlich ein lauter Aufschrei durch die Gesellschaft gehen, auf jeden Fall. Ich habe das mitgekriegt und Tandems, genau. Und das ist bundesweit einzigartig, habe ich gehört. Gibt es nur in Mosbach so in der Form.
So sieht's aus, ja.
Wahrscheinlich.
Dann gehen wir davon aus, also uns ist auch nichts bekannt. Es ist auch gefördert worden von der Aktion Mensch, dieses Projekt. Und wir haben es ein bisschen erweitert dann dadurch. Sie sind zu uns in die Hauptverwaltung gekommen. Vielleicht sind Ihnen die Bilder aufgefallen. Wir haben hier jetzt im Moment eine Ausstellung laufen. Ich würde gerne, das ist eine Fortsetzung aus dem Maria-Zeitler-Platz heraus, in dem dort sechs Frauen, Gemälde gemacht haben unter der Frage, was würde denn oder würde Maria Zeitler denn gerne? Und deshalb diese vielen Bilder, die dabei sind. Und wenn Sie in die Kirche gehen würden, bei uns sind jetzt eine Ausstellung konzipiert, noch nicht ganz eröffnet, aber schon so weit, dass man sehen kann, von Kindern Porträtbilder und Bilder von Kindern selber gemalt, die damals in der Johannesdiakonie waren und der Mord fand nicht nur hier in Grafeneck statt, sondern zum Beispiel auch nach Heidelberg zu medizinischen
Versuchen oder
wie ja, mir fehlen da immer die Worte dazu.
Ja,
Quälereien, die angeblich Wissenschaft schaffen, dazu benutzt wurden und auch bestialisch ermordet wurden dazu. Also es war mit, nach dem Grafeneck beendet wurde, da gab es dann eben doch in der Bürgerschaft, in Bevölkerung zunehmend Widerstand, ging das Morden auf Leisensohlen durch die Hintertür weiter, verfälscht dann zum Teil auch durch medizinische Versuche, die gegen jeden Ethos verstoßen.
Also wenn ihr mal Lust habt oder am Sonntag einfach spazieren gehen wollt und einen Kaffee trinken, kann man das verbinden? Könnt ihr hier in Mosbach, in die Johannesdiakonie rein, könnt einen Kaffee trinken und könnt dann hinterher die Kalorien der sehr, sehr leckeren Schwarzwälder Kirschtorte verlaufen. Nämlich, ihr könnt diesen Maria-Zeitler-Pfad entlanglaufen. Der ist auch barrierefrei. Gilt, habe ich gelesen, nicht als barrierefrei, weil es 35 Höhenmeter sind insgesamt oder weil es steil ist an manchen Stellen. Ist einmal quer sozusagen übers Gelände. Ist ein schöner Rundweg. Wie lang ist der Rundweg? Weiß man das? Habe ich nicht gelesen.
Ich würde mal sagen, mit allen Varianten Kilometer.
Also ungefähr. Ist ein schöner Rundweg.
Kann Rundweg dann, man kann es aber auch jederzeit abkürzen. Dann.
Genau. Und wenn man Führung will, auch das ist machbar, habe ich gelesen beim Herrn Lalatin.
Genau, Pfarrer Lalatin,
der auch stark dabei war bei der Initiierung der Geschichte. Gell?
Ja, ja, also das geht auf Herrn Pfarrer Lalatin zurück. Dann. Diese Idee, vor allem die der Tandems, da gebührt ihm alle Ehre auf jeden Fall.
Ja, das muss man auf jeden Fall, denke ich, erwähnen, weil das war mit Sicherheit nicht so oder schon umfangreiche Arbeit, auf jeden Fall.
Ja.
So, ich habe noch so viel auf meinem Zettel, ich habe mich noch nie so vorbereitet für Dinge hier und dann schwätze mir. Und die Hälfte ist, mehr als die Hälfte haben wir gemacht. Aber jetzt habe ich noch ein. Das habe ich vorhin nicht gesehen. Ich habe noch einen dritten Zettel, da steht Herr Adel Privatas Überschrift drüber. Natürlich ist es auch wichtig, nicht nur die Institution kennenzulernen, sondern wichtig beim Podcast bei mir ist auch ein bisschen den Mensch kennenzulernen. Wir haben zum Glück für Sie, Herr Adel, nicht mehr viel Zeit. Die Zeit läuft, wir sind schon ganz schön weit voran. Ich habe mich mal ein bisschen umgehorcht. Ich habe ein bisschen Connections in die Johannesdiakonie hinein. Und habe mal ein bisschen über den Herr Adel was erfahren wollen. Und was ich erfahren habe, ist, dass Sie gerne in die Oper gehen. Dass Sie gerne klassische Musik hören. Habe ich da richtig gehört?
Genau.
Was ist da so Ihr Lieblingsoper oder die Lieblings- oder ja, was ist da, was begeistert Sie da am meisten?
Die Vielfältigkeit. Also ich kann nicht sagen, es gibt die Oper, sondern es gibt viele Opern, viele Inszenierungen, die unheimlich spannend sind. Es ist ein Universum, an dem man dann auch tolle Musik hören kann, aber auch oft sich selber wieder hinterfragen muss und einfach durch die Inszenierungen, viele sagen, ja, ich mag keine modernen Inszenierungen, dem kann ich nicht immer zustimmen, sondern das sind dann oft Sachen, an denen man dann wirklich auch überlegen muss, warum wird das jetzt so, wie es im Moment dargestellt wird. Und im Augenblick beschäftigt mich am meisten eine sehr zeitgenössische, die wurde jetzt erst uraufgeführt in Stuttgart. Dora heißt die, in der es um die Frage geht einer jungen Frau, die mehr oder weniger vor der Entscheidung steht, wie möchte sie ihr Leben gestalten. Ich kann da jetzt nicht viel spoilern, ist sehr dynamisch, kann ich jedem nur empfehlen. Nur die spannendste Situation für mich ist die, in dem im Hintergrund ein Chor ist, der so aus dem historischen Bereich kommt, also wie ein griechischer Chor, der dann immer wieder, wenn man das sich überlegt, so die Antworten oder Hinweise gegeben hat, plötzlich verstummt, weil er keine Antwort mehr geben kann. Und die Lösung, das ist, es gibt nicht das Ja und Nein, sondern ein Sondern. Mhm. Die Idee, macht euch die Mühe, einen dritten, vierten Weg zu finden. Und das beschäftigt mich im Moment. Und das ist das Schöne. Und jetzt an Karfreitag erlaube ich mir auch, bin ich eingeladen worden, sogar nach Salzburg zu fahren und dort was anzuhören. Das Requiem von Verdi in dem Fall.
Schön.
Ganz andere Ecke.
Ja, toll. Ja. Finde ich, ja. Ich bin selber, machen Sie schon mal ein Musical?
Ja.
Ich sage immer die Oper des kleinen Mannes. Aber beim Geldbeutel mäßig kann der kleine Mann sich das fast nicht mehr leisten. Aber ich war auch schon in der Oper und irgendwann möchte ich mal nach Mailand.
Okay.
Und gut. Möchte mal in der Scala mal was hören. Das wäre doch so was, wo ich mal irgendwann machen will.
Machen Sie es, es ist ein Erlebnis. Und was ich nicht möchte, ist so eine Unterscheidung. Oper ist dann das Klassische und das Große und Operette oder anderes Musical, was anderes. Wenn man die mal so angeschaut hat, dann, und ich war auch in verschiedensten Musicals, dann ist es genauso inhaltlich spannend, dann König der Löwen und was es da so gibt. Dann.
Ja, es gibt da ganz, ganz. Wir haben Geburtstag in Adelsheim, Geburtstag vom 50 Jahre Neckar Odenwald-Kreis, war große Veranstaltung in Adelsheim in der Halle mit dem Orchester von der Burgfestspiele Zwingeberg mit zwei Solisten, Tenor und eine Sopransängerin. Das war schon teilweise Gänsehautmomente. Also ich kann mir das sehr, sehr gut vorstellen, wenn man da sitzt und die Gänsehaut einmal hoch und runter läuft. Also kann ich mir gut vorstellen. Hobbys außerhalb von der Arbeit gibt es überhaupt noch als CEO? Ich stelle mir das auch ganz, ganz, wie soll ich denn sagen? Das ist ja ein verantwortungsvoller Job. Auch ich habe 3000 Mitarbeiter, ich habe ganz viele Klienten. Ich muss für beide Sorge. Wenn ich jetzt Firmenchef bin von einem Autozulieferer, dann muss ich mich um meine Mitarbeiter kümmern, die Arbeit und Brot und das Geld mit nach Hause bringen müssen, um ihre Familie zu ernähren. Aber hier habe ich zwei Seiten, wo ich Verantwortung habe. Ich habe einmal Verantwortung für meine Mitarbeiter und einmal Verantwortung für die Klienten. Und wie schaltet man dann ab, außer in der Oper? Gibt es da Hobbys?
Ja, also ich lese ganz gern und habe einen Hund, mit dem wir dann immer wieder unterwegs sein muss. Also Gehen, Bewegung, Joggen, das ist einiges. Wandern dabei. Und das sind auch die Punkte, an denen man dann gut loslassen kann. Aber auf der anderen Seite auch, das kennen Sie vielleicht auch, irgendwann, wenn man ein Problem hat und mit dem dann wirklich sich auf den Weg macht, kommt plötzlich eine Lösungsidee. Mhm. Das ist insoweit wichtig, ja.
Okay. Und jetzt habe ich tatsächlich noch eine ganz spezielle Frage, wo Mitarbeiter, wo sie auch kennt, gefragt hat, weil sie gerne ein sehr reservierter Mensch hier in der Firma aus sind. Worüber kann der Herr Adel herzlich lachen? Das wird jemanden ganz arg interessieren. Ich nenne jetzt keinen Namen, ich sitze beim Chef natürlich nicht. Aber worüber kann der Herr Adel? Ist es ein Reim vom Heinz Erhardt oder ist es ein lustiger Film womit kann man sie richtig zum Lachen bringen?
Mit einem guten Witz.
Mit einem guten Witz.
Und dann, Sie kennen sicherlich Loriot.
Natürlich.
Das ist, und es gibt noch die zwei, Dick und Doof.
Die hatte ich tatsächlich, als ich gerade vor Auge.
Den habe ich, glaube ich, alle Aufnahmen, die es gibt.
Okay. Also ich habe jetzt auch im Gespräch, es war oft ein Schmunzeln, ein Lächeln, auch ein Lachen im Gesicht von uns beiden. Und ich fand es ein sehr, sehr angenehmes Gespräch. Ich bedanke mich ganz arg, dass ich da sein durfte, dass man die Folge... Dass ich hier Folge machen durfte, ist nicht ganz einfach, Termin zu kriegen. Beschäftigter Mann, der Herr Adel. Und ich habe alle auch noch einen Job nebenher. Und deswegen umso schöner, dass ich hier sein durfte. Und ich bedanke mich, dass ich da sein durfte und dass Sie sich die Zeit genommen haben.
Ja, und vielen Dank, dass ich die Möglichkeit hatte und dass Sie da auf mich zugekommen sind. Bei der Einweihung von Adelsheim im Wohnhaus. Dann.
Das war eine tolle Veranstaltung. Ja. Okay, dann bedanke ich mich und euch wünsche ich bei dem, was ihr macht, wie immer, viel Spaß und wir hören uns in 14 Tagen wieder. Bleibt mir gewogen und denkt dran, wenn ihr mich abonniert, dann kriegt ihr die neuesten Folgen gleich angezeigt. In diesem Sinne, einen schönen Tag. Ciao.